SRF 1. Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung an diesem Sonntagmorgen. Heute aus der Sust-Instand-Stadt, direkt am Vierwaldstättersee, unter dem Bürgerstock, oder man könnte auch sagen, zmitzt im Herz von der Schweiz. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste, zwei junge Künstler, die für die Augen und für die Ohren arbeiten, weit rumgekommen sind beide mit grossem Erfolg und dazu eine spezielle Oder für Tradition haben. Geschichte und Geschichten aus ihrer Heimat erzählen. Thais Odermatt macht Film, Dokumentarfilm. Ihre Protagonisten sind Menschen aus den Bergen, aus den Tälern im Kanton Nidwalden. Das sind Geschichten von Wilderern, Geschichten, die von dem erzählen, wo man sonst vielleicht nicht drüber redet. Geschichten zum Beispiel von eigensinnigen Berglern bei Sonnen oder Schnee draussen in der Natur. Und wir lernen sie sicher noch kennen im Verlauf dieser Stunde. Thais Odermatt und Geschichten. Und der Cole tauft auf den Namen René Burrell aus Stand-Staat selber. Von hier mit 21 ist er losgezogen in die USA. Unter dem Arm ein Koffer und eine Gitarre. Das Ziel Country Hochburg Nashville. Und gut 10 Jahre später jetzt gehört er ganz fest zu der Schweizer Musikszene, macht mehr als Country-Musik, steckt jetzt zum Beispiel mitten in den Vorbereitungen für das Stück zum 300. Gedenktag vom Stanz- und Dorfbrand. Schön, dass Sie beide da sind. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Es gibt einiges, was sie natürlich miteinander verbindet. Sie kommen beide aus der Region. Es gibt ein paar Parallelen, aber auch sonst. Beide das jüngste von 3 Geschwistern, zum Beispiel bei ihnen beiden. Beide das erste Mal ein Lehrseminar gemacht. Und hat sie noch auf Reisen in den Westen gezogen, über den Atlantik, auf den amerikanischen Kontinent. Auf das kommen wir noch. Beide haben aber auch ganz spezielle Vornamen. Thais Odermatt. Thais ist ein Name, den man, glaube ich, ganz, ganz selten in der Schweiz antrifft. Ich habe gestern so ganz rudimentäre Recherche gemacht, mal versucht herauszufinden, wie viele Thais es in der Schweiz gibt. Ich bin nicht auf viel mehr als knapp 20 gekommen. Haben Sie es auch mal gesucht, Thais?
Ja, ich bin wahrscheinlich schauen.
Auf wie viele sind Sie gekommen?
Ja, also nicht viel mehr, ja.
Mhm. In der Region gäbe es noch eine zweite Thais hier.
Ja, also vor 1 oder 2 Jahren ist ein kleines Mädchen auf die Welt gekommen, das Thais heisst.
Und das kennen Sie?
Also das Mädchen kenne ich nicht persönlich, aber meine Eltern kennen ihre Eltern.
Und das heisst, sie haben vielleicht sogar, sind sie Inspiration für das Mädchen?
Das weiß ich nicht, aber vielleicht schon, ja.
Wie sind denn ihre Eltern auf diesen speziellen Namen gekommen, die Thais?
Das ist so eine Geschichte, dass ein Mann, ein alter Professor, ist zu meiner Mutter in die Bibliothek gegangen, weil meine Mutter hat in der Bibliothek gearbeitet. Und sie war hochschwanger von mir und er hat etwas über die heilige Thais gesucht, was es fast nicht gibt. Und sie musste suchen und suchen, hochschwanger. Und dann haben sie etwas gefunden. Und er ist gestorben. Also wirklich wie 2 Wochen, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Und das ist eigentlich die Erinnerung an ihn.
Eine unglaubliche Geschichte. Und die Thais, wer ist sie denn? Sie ist eine historische Figur. Glaubt die Geliebte vom Grossen, Alexander der Große?
Ja, die Geschichte weiss ich jetzt nicht so richtig. Ja. Aber was ich weiss, ist, dass sie ist... in dieser Zeit war und war spezialisiert auf Wüstenmönche verführen. Also es ist eigentlich...
Eine Verführerin! Schön!
Aber sie ist ja noch heilig geworden. Sie hat... das ist eine zu ihr, aber... Also sie war eigentlich sehr reich in dieser Zeit. Mhm. Durch das, weil sie ja so schön war. Und da ist einer gekommen und hat die ganze Nacht an ihrem Bett gebettet. Und dann war sie so beeindruckt, dass sie Sünde getan hat und sich in einen Turm einsperren hat. Mhm. Und dann gestorben ist. Also, und alles weggegeben hat, um...
Von der Verführerin zu der Heiligen.
Ja.
Ein wahnsinnig vielschichtiger Name in diesem Fall.
Ja, total.
Wie lebt man mit dem Namen? So jung?
Ja, gut lebt man mit dem Namen, ja. Es, ist einfach, es fragt halt immer einfach immer
logisch.
Alle.
Eben, und auf dem I hat es eben die beiden Punkte, ja. Gell? Das ist richtig. Also Thais spricht man sich wirklich aus. Und beim Namen Cole vom René Burrell könnte man sich jetzt auch die Frage stellen. Der Cole, den gibt es, glaube ich, wirklich nur einmal in der Schweiz. Und das sind Sie?
Ich hoffe es jetzt einmal, ja. Schliesslich habe ich das Namen mir selber ausgesucht. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe den Namen vor über 10 Jahren ausgesucht. Mhm. Und mittlerweile kann ich jetzt nicht mehr so eine schöne, frische Geschichte erzählen, wieso ich jetzt in Cole heisse. Aber ich habe es ja Ihnen schon mal erzählt, vor 10 Jahren.
Vor 10 Jahren,
mal fragen,
genau.
Ob Sie sich noch erinnern.
Ich muss schnell eine Klammer auf und zu machen. Der Cole ist als... Ich muss wirklich sagen, als junger Sprenzel mal bei DRS1 damals noch auftaucht, am Samstagmorgen, hat seine CD vorgestellt, dort hat es noch den Musikladen gegeben, ich durfte dort mal einspringen am Samstagvormittag, grauenhaft nervös gewesen. Und habe gemerkt, dass der junge Musiker viel weniger nervös war als ich, weil ich das, glaube ich, zum ersten Mal gemacht habe dort. Und dann, ist The Working Man, hat die, glaube ich, die CD, das weiss ich noch. Und der Cole. Woher ist jetzt der Cole gekommen?
Vielleicht sind Sie einfach zu nervös gewesen.
Ich bin einfach ein bisschen nervös. Nein, wirklich jetzt. Hat das mit dem Working Man im Kohlekraftwerk zu tun? Nein, sicher nicht. Nein, ich wüsste es effektiv nicht mehr.
Also, die ursprüngliche Version war, es ist um mehr Dreck gegangen. Bevor aber der Chris von Rohr mit mehr Dreck gekommen ist. Genau. Es ist wirklich einfach darum gegangen, Musik, die bodenständig ist und auch ein bisschen dreckig kann sein. Aha. Und das ist dann gegangen bei Cole. Also das ist die offizielle Version, die ich wahrscheinlich Ihnen erzählt habe.
Ja, ich denke auch.
Die inoffizielle, genau. Nach 10 Jahren darf man glaube ich auch die inoffizielle Version. Ist nicht so spektakulär, aber es ist so, dass mein Bruder Reto Burrell ja auch als Musiker unterwegs ist und mein Name René Burrell ist für mich eigentlich klar gewesen, dass ich einen Künstlernamen suchen möchte, damit es nicht zu viel Verwechslungen gibt.
Von den Burrell-Brüdern.
Genau, wir haben ja noch einen weiteren. Genau. Ich bin der Jüngste. Und der Philipp Burrell, der hat ja eine Band, die Marigold noch heisst.
Genau.
Und jedenfalls ist für mich klar, dass ich einen Künstlernamen will. Und dann habe ich dann bei einer Biografie, die ich durchgelesen habe, von Chris Knight dazumal, habe ich das Wort gesehen, Coal, das er in einer Coal Mine geschafft hat. Und mir hat einfach das Wort gefallen, mir hat Buchstaben gefallen. Und dann nachher habe ich mich auch von Coal nennen. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich... Einfach ein Name. Also ich habe jetzt nicht mehr den Bezug, den ich damals mal hatte.
Ist klar.
Es ist wirklich einfach nur noch ein Name. Darum habe ich es halt nicht mehr so gerne.
Ja, nehmen wir nochmal vor. Das ist klar. Ich habe Mühe. Logischerweise, wenn wir die Heiß schon haben dürfen, quasi von allen Seiten beleuchten, haben wir nochmal schnell auf den Call gehen. Und das ist, wäre für mich jetzt, oder für Sie und Ihre Frau jetzt der Moment, wo wir sagen, wir haben schon lange nicht Musik gehabt, Live-Musik, im persönlichen auf SRF1. Quasi legen wir den roten Teppich aus für Sarah Bowman und der Cole. Alias Famous October.
Genau, so ja, das ist das neue Duo, das wir da jetzt gegründet haben.
Wunderbar, gut. Dann,
wir müssen aber noch stimmen.
Wir müssen noch schnell stimmen, wir sind in einer Live-Situation, klar. Sarah Bowman sitzt im Publikum und holt das Cello. Und Ihnen daheim kann ich sagen, es war nicht wahnsinnig warm gewesen. Am Anfang. Jetzt ist so einiges wärmer da und Seiteninstrumente reagieren wahnsinnig sensibel auf Temperaturschwankungen. Darum geben wir Ihnen natürlich noch schnell die paar Augenblicke zum Stimmen. Thais Odermatt, selber haben Sie eigentlich auch eine musikalische, oder?
Eine musikalische Ader. Die ist mir eher ein bisschen abhanden gekommen.
Also heisst, Sie haben aber mal Musik gemacht in diesem Fall?
Ich habe Posaune gespielt.
Posaune?
Ja, aber ich bin irgendwie an einem Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr weitergegangen ist, weil ich nicht so ein gutes Musikgehör habe.
Ja.
Spielt man und dann geht es nicht mehr weiter.
Das heisst,
technisch und alles ist einfach so ein bisschen limitiert gewesen und dann habe ich aufgehört.
Okay, Sie sind also eher so Musikhörerin geworden, wie wir alle jetzt in dem Augenblick. Ich schaue zu Ihnen beiden und der Cole schaut zu mir. Mit einem bejohnten Blick, die sind parat.
Sehr gerne.
Wunderbar.
Zum guten Glück habe ich meine Frau da, weil ich habe die Kappeltaste am falschen Ort her, da bei der Gitarre. Gut. Also, ich bin jetzt parat, dank meiner Frau. Alright. Der Song heisst... Ropes of Sand, und es geht um, eigentlich passt es noch zu einem Sonntagmorgen, weil es geht um das Aufwachen aus Illusionen raus. Alright. One, two, three.
to only you, my friend, I will tell. It was a long longing that started drawing lies upon my eyes. I saw a castle in the air that I could share with a beautiful bride. Each morning I rose with the sun. I knew someday that she would come my way. I yearned until the moon came out, which like silver clouds we would lay. When she appeared out of the rain, she handed me a grain for us to grow. Harvest time would yield a golden field, but how's I to know? But there's one thing that she can never be. A girl without a history, who always smiles, never disagrees. So my friend, we've reached the end, to the bottom of the wishing well. I'll pull the plug so love can be revived. Self climb.
Sarah Bowman oder eben Famous October. Und ich musste ganz leislich schmunzeln, weil ich habe gestern in der Vorbereitung der Sendung das letzte Album von Cole gelost, unter anderem Ropes of Sand, und dachte, das ist jetzt ein schöner Song. Wäre es jetzt vermessen, wenn ich ihn morgen würde bitten, über das Lied würde spielen, und jetzt hat es sich, ohne dass ich etwas gesagt habe, einfach so erfüllt. Wunderschön. Merci vielmals, und das können wir gerade schon aus dem Sack gelassen. Wir hören euch noch mal schnell ganz am Schluss von der Sendung. Freuen uns schon jetzt drauf. Wir haben die Region ein bisschen angesprochen. Auf der einen Seite eben raus in die Welt, gehen reisen. Bin ich gespannt. Geschichten aus Nashville, gehen reisen auf Mittelamerika. Und auf der anderen Seite, im Falle von der Thais Odermatt, Geschichten erzählen aus der Region. Geschichten dokumentarisch erzählen. Der Film «Nicht heimkommen» war eigentlich das Abschlussprojekt gewesen, nach ihrem Studium, und hat eingeschlagen, unglaublich. Also, es hat bereits Preise gegeben in der Schweiz, es hat einen Preis gegeben aus Deutschland. Wie sind Sie zuerst mal an die Geschichte angekommen? Also nicht heimgekommen ist ja eigentlich mal ein recht kryptischer Name. Nicht heimgekommen könnte irgendetwas heißen, aber dort dahinter verbirgt sich eine ganz grosse und ja, eine schicksalhafte Geschichte oder Geschichte von Menschen. Von Wilderer.
Oder eher von einer Witwe von einem Wilderer. Mhm. Also es ist, und wenn ich dazugekommen bin, also mein Vater hat Fotos von dieser Familie, wo der Unfall passiert ist, und er war eben selber dabei gewesen, wo ein Unfall passiert ist. Man muss vielleicht sagen, es sind mehrere Unfälle in dieser einen Familie zum Thema Wilderer passiert.
Also das sind Wilderer aus einer Familie, die alle einen schicksalshaften Tod gefunden haben. Auf die eine oder die andere Art.
Ja, also unsere Familie ist natürlich Cousin, Cousine, genau, Onkel und ja, so weiter. Und da hatte ich eben die Fotos gehabt und dann habe ich einfach, haben wir zum einen Abschlussfilm also machen. Und da habe ich mit meinem Papi geredet, dass mich das eigentlich schon würde interessieren. Und er war sowieso sehr interessiert an dem. Und dann sind wir eigentlich wie zusammen, hat er mir dann geholfen, auf die Lied zuzugehen. Er hat telefoniert und gesagt, ja, die Tochter möchte gerne einen Film machen über das Thema. Und wir konnten eigentlich nicht reden. Und so hat sich, ist das so entstanden. Habe ich die Protagonisten kennengelernt.
Es ist eigentlich ein ganz schweres Thema. Also erstens ist mal, es geht um Tod auf der einen Seite. Also Leute sind gestorben. Und auf der zweiten Seite sind sie noch bei einer Tätigkeit umgekommen, wo man ja im öffentlichen Raum nicht wirklich darüber schwätzt. Also man weiss, es könnte es geben, das gäbe es, aber es würde sehr wahrscheinlich niemand am Stammtisch sagen, sie jetzt gerade einen Gämschi schiessen. Also wie wagt man sich an so jemanden nachher? Wie haben Sie das gemacht? Also eben über Ihren Vater haben Sie gesagt, aber trotzdem, also bis jemand etwas vor der Kamera erzählt und zu dem steht, das ist ja noch ein weiter Weg.
Ja, also es ist ja schon, also der Punkt ist, zum Beispiel, wir hatten einen, der gesagt hat, er hat gewildert, aber er hat natürlich nicht wollen vor der Kamera. Und dann hat er, haben wir nur in seine Stimme gehabt. Dann haben wir auch Bilder dazu gesucht. Und die Witwe von einem Wilder wollte zuerst nicht aufs Bild gehen. Und dann wäre das wieder nicht gegangen, wenn wir drei Protagonisten und zwei sieht man nicht. Und dann habe ich gesagt, mit ihr, wir kommen gut aus und dann haben wir so einen Weg kennengelernt, dass sie einfach, dass wir sie dürfen filmen. Und das hat sie dann zugelassen.
Und dazu sind ihre Worte sind einfach quasi zu den Bildern, bei anderen Bildern sind gelaufen, die Geschichten erzählen, ja, von ihrem Mann, der umgekommen ist. Wie ist er denn genau umgekommen? Was war bei ihm der Grund gewesen?
Also er ist gewildert und ist in seine Alphütte und dann muss ihm irgendwie ein Schuss abgegangen sein vom Gewehr. Mhm. Und dann ist er verblutet. Und dann gibt es um die Geschichte gibt's 100 Geschichten. Und ich habe einfach die Geschichte erzählt, die sie mir erzählt hat.
Ist einer von den Gründen, warum es diesen Film so eingeschlagen hat, auch wirklich, weil es eine ganz eine tiefe und eine, ja, sehr eine facettenreiche Geschichte erzählt? Oder wie erklären Sie sich den Erfolg? Also ich meine, jetzt kommt man direkt ab der Hochschule und plötzlich reagieren alle mit offenen Mühlen und Augen und Ohren auf so einen Erstlingswerk. Das ist ja wahnsinnig eigentlich, oder?
Ja, das war wirklich wahnsinnig und auch natürlich gut, um nachher weitermachen. Also zuerst habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder überhaupt etwas herzugehen. Und
entsteht auch Druck aus dem raus? Also wenn das Erstlingswerk bereits so einschlägt, wie zum Beispiel beim Call Working Man, wo alle Kritiker gefunden haben, wow, eine neue Stimme, ein neuer Singer-Songwriter. Wie geht man mit dem um?
Ja, also zuerst habe ich gar nicht mitgemacht. Also habe ich irgendwie schon also den Auftragsarbeit gemacht. Und dann irgendwann habe ich schon mitgemacht, ich muss wieder etwas machen. Ich habe noch so Preisgelder, so, wo man nur für, wenn man wieder ein neues Projekt macht, ja, bekommt. Und dann ist immer Zeit vergangen. Und irgendwann habe ich alle Pokale und Sachen, die ich gewonnen habe, ich musste in eine Kiste tun, in den Keller runter. Und dann ist es wieder gekommen.
Ist die Kiste immer noch dort, das, oder haben Sie sie wieder aufgebaut?
Nein, sie ist immer noch dort, ja. Ja.
Aber Sie haben trotzdem auch einen zweiten Film, zu dem kommen wir noch, zum Kurt, ja, und dem Sessli. Aber wie war das damals? Also eben, Cole, das erste Album ist aus, eben, plötzlich in einer Sendung auf DRS1, gibt es Musikkritiker, die schreiben, super tolle Stimme, wahnsinnig ein erwachsenes Timbre, schöner Bariton, der kommt von einem Jungen, damals eben Mann, anfangs 20. Wie war das?
Also ich habe sie total verstehen mit dem Pokal runter durch den Keller. Also ich denke, es gibt verschiedene Arten von Erfolg. Also zum einen eben Erfolg bei den Kritiken Oder der Erfolg der Zuschauer, die da Freude haben an dem, was wir machen. Aber da gibt es auch den persönlichen Erfolg. Und ich glaube, gerade beim künstlerischen Schaffen ist das der am ausschlaggebendsten ist, für zum Weitermachen und zum neue Kreationen zu bringen. Ja. Und ich denke, gerade beim, also da zumal bei Working Man, ich hatte Freude gehabt und alles drum und dran, aber ich bin gar noch nicht so weit gesehen, wie die Kritiker mich. Also ich persönlich habe mich gar noch nicht so weit gefühlt gehabt, wie Kritiker mir das damals zumal noch gesagt haben. Also da ist das irgendwie, wie du liest über das, aber es ist du fühlst dich nicht unbedingt mit dem so verbunden, weil du selber gar noch nicht irgendwie dort bist, wo du vom persönlichen Erfolg her gar noch nicht so weit bist. Und ich denke, das muss dann irgendwie übereinstimmen, damit du nachher auch, du musst eigentlich für dich selber wissen, was du willst. Das ist wichtig.
Und ist die Reise nach Nashville ist nachgekommen, nach dem ersten Erfolg?
Ja, das ist auch, ich habe mein Working Man Album gemacht und aber natürlich x andere Künstler super gefunden, aber die sind natürlich alle von Nashville oder von Amerika sonst gekommen. Aha. Darum ich habe irgendwie ich will höher raus, als ich am Anfang haben können. Oder? Und ich denke, das ist aber auch etwas, was wichtig ist beim Kunstschaffen, dass du immer besser werden willst. Weil sobald du aufhörst, besser werden, dann hörst du auf, gut zu sein.
Also nach oben orientieren, das ist klar.
Genau. Ja, den Anspruch, den brauchst du an dich selber wirklich.
Wie war das? Also nachher wirklich Gitarre unter den Arm genommen und den Koffer in die andere Hand und dann tatsächlich ab auf Amerika mit Ziel Nashville. Das ist wirklich so wie auf dem Flugticket gestanden, im übertragenen Sinn.
Es ist nicht auf dem Flugticket gestanden. Auf dem Flugticket ist New York gestanden, weil ich in New York ein Auto kaufen und dann auf Nashville runterfahren. Aber es ist ein bisschen anders als geplant, weil ich das Auto zwar gekauft, aber ich konnte es nicht registrieren in New York mit dem Schweizer Fahrausweis. Dort kommt es wirklich von Staat zu Staat darauf an. Und nachher habe ich das Auto wieder verkauft und dann bin ich mit dem Greyhound-Bus auf Nashville gegangen. Und das war eine recht lange Reise gewesen.
Wie lange geht das?
Ich glaube, irgend 72 Stunden oder so.
Im Bus 72 Stunden.
Also schon mal,
klar, mit Stopp mal da unten.
Es sind jetzt auch 10 Jahre seit, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Aber
also ist
vielleicht hat es sich einfach mit 72 Stunden angefühlt.
Das ist auch eine filmhafte Szene, oder? Da kommt der junge Musiker aus der Schweiz.
Ich habe es auch ein bisschen gesucht.
Steigt aus dem Greyhound-Bus, ist fast wie das Klischee, oder?
Ich habe das gesucht. Ich habe auch das Gefühl gesucht, von eben aus dem Bus aussteigen und nicht wissen, wo schlafen. Und das ist auch so gesehen. Ich habe niemanden gekannt in Nashville. Und das ist das aber auch noch viel schöner gewesen, dort zu sein. Weil ich habe wirklich gefunden, das habe ich erreicht. Ich allein, da hat mir niemand geholfen. Das habe ich selbstständig gemacht, dass ich da jetzt in Nashville bin.
Wie war es nachher gewesen? Also, man hat ja dann sehr wahrscheinlich gegen so ein Bild, eine Wunschvorstellung von dem, was einem dort erwartet. Und nachher steht man tatsächlich endlich auf dem Trottoir vor diesen Gebäuden oder in diesen Strassen? So die beiden Bilder miteinander verglichen, wie war das Erlebnis?
Eindrücklich, sicher. Eindrücklich, aber auch ein Stück weit beängstigend, weil ich habe dort noch nicht gewusst, wo ich diese Nacht übernachten werde. Aber dann habe ich dann schnell herausgefunden, dass es Singer-Songwriter-Hotels gibt. Und da habe ich gefunden,
ja. Extra für Singer-Songwriter?
Ja.
Okay.
Und habe ich dann dort für die ersten paar Nächte Unterschlupf bekommen. Und dann habe ich dann das erste Mal ein Auto gesucht. Und weil ohne Auto ist es auch fast nicht möglich gewesen, bleiben zu finden. Weil in Nashville hast du nicht zu Trottoir und öffentliche Verkehrsmittel. Da musst du wirklich mit dem Auto unterwegs sein, damit du irgendwo herkommst oder eben Apartments anschauen. Das wäre zu Fuß oder mit ÖV nicht möglich gewesen. Darum war das der erste Schritt gewesen, das Auto zu kaufen und dann nachher noch ein Bleiben zu finden.
Und nachher Country in Nashville, das ist glaube ich, wirklich die Hochburg, kann man sagen. Dann kommt man als junger Schweizer ein fertiges Album schon in der Hand. Sie das gerade zeigen und sagen, voilà, das bin ich. Ich wäre jetzt bereit, würde jetzt gerne das zweite Album machen bei euch, oder?
Ja, dort bin ich wirklich naiv von Plattenfirma zu Plattenfirma gegangen und habe natürlich gehofft, dass ich da entdeckt werde. Durch das, dass ich damals mal bei BMG war, in der Schweiz, hat das noch ein bisschen geholfen. Es ist, also mir ist es wirklich auch vor allem darum gegangen, also ich habe das gemacht, einfach um auch das zu erleben, das Business, so die kennenzulernen, aber es ist für mich hauptsächlich darum gegangen, zum Lernen oder besser werden beim Songschreiben. Und ich meine, für mich schlussendlich geht alles ums Songschreiben. Also ich tue meine Entscheidungen im Leben treffen, was bringt mich weiter als Songwriter, weil das ist für mich etwas vom Wichtigsten. Jedenfalls da bin ich dann auch die Workshops besuchen und dann bin ich dort recht vor die Nase gestossen worden, weil sie haben in diesen Workshops wie probieren, Regeln aufzustellen, wie man einen erfolgreichen Song schreibt. Und für mich ist das gerade das Gegenteil vom Songwriting. Songwriting ist für mich Freiheit. Da gibt es keine Regeln. Da darf ich machen, was ich will. Und natürlich umso schöner, wenn die anderen Leute auch Freude daran haben.
Freude daran, ja, genau.
Aber schlussendlich geht es beim Songwriter oder beim Kunstschaffen, finde ich, also das ist meine Ansicht, geht es darum, sich selber persönlich weiterzubringen. Und nicht viele Platten zu verkaufen oder gute Kritiken zu bekommen. Es geht wirklich darum, selber persönlich weiterzukommen.
Das sind richtige Hitmühlen, die es dort gibt, oder?
Das ist ja so. Und das ist eine Fließbandarbeit. Ja. Also da geht der
Working Man auf eine andere Art.
Auf eine andere Art, ja. Definitiv auf eine andere Art. Aber da geht wirklich ein Songwriter, der geht am Morgen ins Studio und der weiss, dann die Woche muss er so und so viele Songs haben. Und es funktioniert. Die Leute hören das auch. Aber ich, der mich mit dieser Kunst auch zum Teil noch auf eine andere Art befasst oder auch einen anderen Zugang habe zu Songs, für mich fehlt zum Teil wirklich auch die Tiefe. Also für mich ist das zum Teil Schwemmholz.
Schwemmholz?
Wo an der Oberfläche schwimmen. Ja. Ja. Und ich möchte die Tiefe haben.
Wie lange haben Sie denn unter dem Schwemmholz ausgehalten in Nashville?
Ich war 3 Monate dort und naiv, wenn ich dazu war, habe ich das Gefühl, ich könnte mein Visum ohne Probleme verlängern, wenn ich dann stehen bin und die sehen, wie super dass ich bin. Gern Sie wieder ein sicheres Visum.
We've been waiting for you, oder? Wir haben nur auf Sie gewartet.
Genau.
Sie haben es ja super gemacht. Das ist ja ein bisschen ironisch. Jetzt haben Sie eine amerikanische Frau geheiratet und wohnen nicht in Nashville, sondern wieder dort stand. Das ist ein bisschen die Ironie des Schicksals.
Etwas Zentrales, was ich in Nashville gelernt habe, ist, als ich einen Produzenten getroffen habe, der eine Künstlerin produziert hat, oder ein Album von einer Künstlerin produziert hat, wo ich ein riesen Fan bin, Patty Griffin. Und der Produzent hat mir gesagt, ja, schön, dass du da bist, aber du musst nicht da sein. Geh heim, geh Songs schreiben. Also, egal wo du bist, schreib einfach Songs. Und das ist ja so. Es geht nicht darum, wo du bist, es geht einfach darum, dass du machen tust.
Warum in die Ferne schweifen, quasi?
Genau.
Weil das, was man in sich trägt, das hat man eh bei sich.
Aber ich meine, das gesagt, für mich ist es schon nach wie vor immer noch wichtig, auch für meine Frau, dass wir schon diesen Bezug haben. Und wir gehen immer wieder auf Amerika. Und wir wollen offene Leute bleiben. Ja.
Persönlich auf SRF 1 mit den beiden Gästen Cole, die wir gerade gehört haben, Musiker, Songwriter, Sänger, und Thais Odermatt, Filmemacherin, die vor allem auf der einen Seite Film hier gemacht hat, aber sie sind auch weit umeinander gereist. Mittelamerika, also ein bisschen südlicher als der Cole. Warum eigentlich gerade Mittelamerika? Also Mexiko, Nicaragua etc.
Guatemala.
Was hat sie an dieser Region fasziniert?
Ja, also ich wollte Spanisch lernen. Das war das eine. Und das andere, mich fasziniert einfach Leute. Und ich habe als ich im Kindergarten war, hatte ich eine Freundin von Mexiko, also die halb Mexikanerin war. Und ich war immer so fasziniert. Und ich dachte, irgendwann muss ich auf Mexiko. Und ich dachte, da hatte ich Geld und dann bin ich gegangen.
So einfach?
Ja.
Und also, wie hat sie es denn gemacht mit der Sprache, mit dem Spanisch?
Ja, also ich war auch ein bisschen naiv. Ich habe gemeint, ich kann Spanisch und Englisch. Und, also ich war etwa 21, 22 gewesen, oder 23. Und dann bin ich auf das Guatemala und habe gemerkt, ja, dass ich das Spanisch, das ich vor 10 Jahren eigentlich hatte, dass ich das vielleicht jetzt also wirklich nicht mehr so gut, so eine Schulspanisch nicht mehr so gut kann. Und Englisch habe ich auch nicht gut kennen. Ja, und das ist das, ich war zuerst entsteht und musste mich so langsam halt mit Händen und Füßen.
Und Sie sind allein gereist?
Ja. Also haben wir wieder Leute getroffen. Ja. Aber, ja.
Aber das, also Sicherheitsbedenken und so, man hört je nachdem so Geschichten aus Mittelamerika, ist jetzt nicht ganz ohne, wenn man als...
Ja, es ist, also ich habe Glück gehabt, aber ich denke, es ist, man muss auch ein bisschen positiv denken und auch ein bisschen schauen, was jetzt geht und was vielleicht doch nicht geht. Und so über Grenzen muss man vielleicht wirklich mit jemandem gehen, also nicht allein. Und ich habe schon immer ein bisschen geschaut, dass ich irgendwie nicht in der Nacht in eine grosse Stadt komme. Es ist zwar gleich auch passiert, aber ich habe schon manchmal Angst gehabt.
So die zwei, drei Kniffe sind beide viel gereist. Für jemanden, der vielleicht gerade zuhört und denkt, ja, könnte man mal überlegen, ob ich in Richtung Amerika und Richtung Mittelamerika will gehen. Was sind so die zwei, drei Sachen, die Sie jemandem mitgeben würden, der vielleicht zum ersten Mal in Richtung über den Teich überreist? Was sind so Tricks und Kniffs, die man lernt? Also Sie haben zum Beispiel gesagt, nicht allein z'Nacht nicht in eine Stadt gehen.
Mhm. Also nein, also wenn man mit dem Bus ankommt, auf die Busbahnhöfte, die sind einfach ein bisschen gefährlich.
Okay.
Das ist sicher etwas. Ja, und ich denke, man muss offen sein und fragen, oder?
Das bestimmt. Und also ich denke, jetzt bei Nordamerika, man hat immer das Gefühl, es ist ein westliches Land und Kulturen sind ähnlich, aber sie sind eigentlich unterschiedlicher, als man denkt. Und einfach, dass man diesbezüglich Respekt hat.
Von einer anderen Kultur.
Genau. Aber eben Amerikaner haben eine andere Kultur als Schweizer. Mhm. Obwohl es beides westliche Länder sind, aber da, ja, man fühlt es ist anders und das ist ja auch das, wo wir beide wahrscheinlich auch gesucht haben.
Und
Mittelamerika ist natürlich noch eins anders. Ja. Bin ich leider noch nie gesehen. Ich werde unbedingt.
Ich bin noch nie in Nordamerika.
Ich war in Mexiko mal gesehen. Gucken zu Nacht essen.
Schnell in Mexiko und zu Nacht essen. Wo? In welcher Stadt?
Ich war ein Kind, das wüsste ich jetzt gerade nicht mehr.
Also noch mit den Eltern unterwegs?
Ja, mit den Eltern unterwegs. Ja. Wir sind dort geschwind übergegangen.
Schön.
Also da war ich bei Mexiko.
Also gut, ein bisschen in Mittelamerika. Ich wollte noch etwas aufgreifen. Thaisa Martin, Sie haben gesagt, Leute interessieren mich, Leute faszinieren mich. Der zweite Film, den Sie gemacht haben, ist so ein eigensinniger Bergler, so ein Mensch. Kurt und der Sessellift. Heisst der Film. Mhm. Erzählt die Geschichte von einem Bergler, der ums Verworgen den Sessellift im hintersten Krachen retten will und er macht es. Wie stoßen Sie auf so eine Geschichte?
Ja, also ich meine, das ist hier da in der Region und wir sind schon als Kind sind wir in das Gebiet gegangen. Dort ist er noch so normal gelaufen und wir sind eher am Sommer dort gewesen, weil wir sind an einem anderen Ort Skifahren, das ist Skigebiet. Und dann ist irgendeinmal das einfach zu gewesen. Und es ist, glaube ich, Konkurs gegangen. Und es hat niemand mehr wollen kaufen. Und das ist 5 Jahre ist das leer gestanden. Und in diesen Jahren bin ich einmal da oben gewesen. Und ich habe es himmeltraurig gefunden, weil es hat einfach ein grosses Berg-Restaurant-Hotel, das am Zerfallen ist. Ein Sessili-Lift, der nicht fährt. Und ich liebe Sessili-Lift zum Runterfahren. Und ja, und dann dachte ich, das ist jetzt vorbei. Und dann, glaube ich, im 2001 oder 2 hat ein Kollege in der Beiz zu mir gesagt, hey, jetzt kommst du morgen ins Haldig und Skifahren. Und ich sagte, jetzt kannst du gar nicht, das ist ja zu. Und ich sagte, nein, eben, es ist wieder eröffnet. Der Kurt hat das wieder eröffnet. Und das ist, also tatsächlich fährt jetzt in 10 Jahren fährt der Sessellift wieder. Es kommen nur alle 6 Minuten 6 Sessel oder 8. Also das heisst, es ist sehr reduziert, aber es hat sich zu einem so Freerider-Paradies eigentlich entwickelt. Und am Frühling kommen die Delta-Flieger. Also es ist eigentlich ein Marktlücke, hat er wieder können decken. Und er ist aber echt eine spezielle Persönlichkeit. Und es hat vor allem meine Schwester und mein Bruder sind mehr dort gefahren und haben so erzählt, wie er mit den Gästen umgeht. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich wäre das ein gutes Porträt, um einem etwas anderes zu zeigen, dass es so ja auch funktionieren
kann. Eine Nische vom Innerschweizer Tourismus, wo im ganz Kleinen einen ganz grossen Erfolg hat, einfach für einmal.
Ja.
Und vor allem, wie viele Leute sind denn dort einmal unterwegs, wo Freerider, eben, wo mit Snowboard?
Ja, sind also, ich glaube, es gibt so Rekordtage, wo es 100 Personen sind, aber es ist wie schon schier zu viel, weil man muss einfach unten anstehen. Und das ist, ja.
Mit dem Erfolg kommen wir ein Problem damit.
Ja. Man kann einfach nicht mehr auflassen. Das ist einfach der Punkt, ja.
Was braucht eine Geschichte, was braucht ein Mensch, wo sie dokumentieren würde, dass sie sagen, ja, das lohnt sich, das würde ich filmisch festhalten?
Ja, also ich denke, man kann fast, würde ich jetzt behaupten, über viele Personen eigentlich etwas machen. Also irgendwie jeder Mensch hat doch irgendetwas, was interessant ist. Und dann muss mich das vielleicht auch noch interessieren als Filmemacherin. Und dass ich dann kann sagen, ja, jetzt machen wir das zusammen. Wenn jemand ein Hobby hat, das mich vielleicht nicht so interessiert, dann interessiert es vielleicht jemand anderes. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, dann kommt meistens irgendetwas Interessantes. Also, ja.
Cole hat vorher gesagt, eben, man orientiert sich nach oben, nach einem Vorbild. Wie ist das als Filmemacherin? Das heisst, gehen Sie einfach extrem viel ins Kino? Schauen Sie viel Film? So oder so?
Ja, ich schaue schon viel Film, ja, das stimmt.
Was macht einen guten Film aus für Sie?
Ja, also für mich sind immer so die Filme, wo ich ein bisschen brüllen muss. Das sind ja so Gefühle. Also wenn ich Gefühle überkomme, aber es muss nicht, ich muss auch so brüllen, also ich muss viel brüllen. Aus Freudegefühl, ja, ja. Also beides. Ja.
Wenn sie es berührt.
Ja, so.
Also Tränen sind quasi ein Qualitätsmerkmal, ja, für sie. Ja. Was ist der letzte Film, den Sie haben berühren?
Ich bin Blanca Nieve. Das ist so ein schwarz-weiss Stummfilm, spanischer, über ein Schneewittli, wo aber Stierkämpferin ist. Also sehr empfehlenswert.
Schön. Läuft, also ich muss die ganz neue Folge, läuft der noch? Oder?
Ich meine, also zu 10 aber glaube ich nicht mehr, aber vielleicht zu Ziri oder so.
Schon. Ist ja vielleicht noch mal. Also Blanca Nieve. Schön. Mit dem Prädikat von der Thais Odermatt.
Ja.
Schön. Man hat so ein bisschen gehabt von den Geschwistern, wo wir sind. Wie ist es eigentlich so mit Konkurrenz jetzt in Ihrem Fall, Cole? Also eben zwei ältere Brüder, man ist der Jüngste, also man hat je nachdem ein bisschen Bonus, weil man der Benjamin ist. Und auf der anderen Seite aber vielleicht Brüder, die schon Wegbereiter waren. Gibt es das Konkurrenz bei euch?
Also der und Bonus, der tut mein Mittelbruder, nein, weil alle haben das Gefühl, er sei der Jüngste.
Sicher.
Vielleicht ist er wegen dem nicht. Hat er dann eben so als er der Jüngste? Nein, sei ich. Er tut nicht so. Aber er hat sich wahrscheinlich einfach am Jüngsten behalten. Sieht am Jüngsten aus für uns wahrscheinlich. Was ist die Frage?
Ja,
Konkurrenz.
Konkurrenz.
Genau. Konkurrenz. Konkurrenz spornt an. Oder?
Und, also es gibt so ein bisschen. Auch sind so ein bisschen Kützel.
Ich denke, ja. Ich denke, Konkurrenz auch jetzt auch unter Geschwistern, wenn es kann auch etwas Positives sein. Also wenn es wirklich anspornen tut, zum besser werden, zum etwas kreieren. Wenn es die Konkurrenz, die in Neid umwandeln tut, dann ist es natürlich nicht gut. Aber jetzt bei uns drei Brüder ist es eher so, dass wir alle drei recht verschiedene Arten von Musik machen. Vielleicht bewusster als unbewusst? Nein. Vielleicht ja. Eben aus dem Grund, ja. Ich weiß es nicht genau, aber nein, ich glaube, niemand würde mit dem anderen tauschen. Also ich glaube, jeder ist am wohlsten in seiner Haut.
Und das ist ja noch speziell, also in dem Sinn, es ist schon Musik, es hat Musik gegeben bis Burrells daheim, aber das musikalische Gen haben wir wie selber entwickelt. Ist das richtig? Also es ist quasi vom ältesten Bruder ausgegangen, aber jetzt irgendwie weder Vater noch
also
Mutter sind große Musiker.
Meine Eltern nicht musikalisch.
Nein, natürlich nicht. Aber in dem Sinne, also jetzt irgendein Musikerhaushalt ist es in dem Sinne nicht gewesen, oder?
Nein,
ist in
dem Sinne nicht gewesen. Nein, aber meine Eltern sind beide Musikliebhaber und haben uns auch immer unterstützt, unterstützen uns immer noch sehr fest. Aber eben, wo der Ursprung genau war, wenn jetzt mein ältester Bruder ein Filmemacher gewesen wäre, vielleicht wäre ich auch eher ins Filmbranche gegangen, wer weiss. Weil der Rito ist 9 Jahre älter als ich und seit von dem her, seit ich an Denken mache, der Musik, und der Philipp, der ist 4 Jahre älter als ich, ist auch seit eh und je für mich, sind das beides seit eh und je Musiker. Von dem her, man wird ja geformt vom Umfeld. Und ich meine, ich wäre eine andere Person, wenn ich nicht Zeit wie als meine Brüder hätte.
Oder vielleicht hilft es auch, wenn man eine Bibliothekarin hat als Mutter. Ich glaube, bei Ihnen beiden sind...
Stimmt, ja. Mein Name ist die Bibliothek da, die Stanz.
So zum die Leben künstlerische Oder. Sicher, die Stanzstader oder...
Die Stanzstad, ja, habe ich die Stanz gesagt?
Ja, glaube ich, ja.
Du bist ja zu lange Stanz daheim.
Stanzstader, Bibliothek, also ja. Dank der Mutter von Cole, von René Burrell. Was noch speziell ist, ist eben der Bezug zur Region. Also jetzt gerade im Fall von Cole wäre es möglich gewesen, dass ihr euch in den Staaten niederlässt. Die Frau kommt aus Iowa und via New York und dann trotzdem auf Stanz kommt. Da eigentlich im Gleichen, oder? Also da ist auch noch, sie sind liiert mit auch jemandem, der von weiter her gekommen ist. Also wär, je nachdem, ist es mal ein Gedanke gewesen, dass beide vielleicht ins Ausland würden wohnen?
Ja, also mein Partner ist von Spanien. Mhm. Und ich hätte schon noch Lust, vielleicht auf Spanien zu gehen. Aber es hat sich jetzt einfach so ergeben. Im Moment.
Ja. Also sie lassen es ein bisschen offen im Moment, wie es beim Call.
Ich lasse es definitiv auch offen. Und wir haben ja auch zu Amerika gewohnt, bevor wir auf Stanz gekommen sind. Aber jetzt Stanz hat uns mit offenen Armen empfangen und wir fühlen uns sehr wohl. Es ist sehr schön, jetzt mal an Stanz zu sein. Also vor 5 Jahren wäre das für mich undenkbar gewesen.
Sicher?
Ich kann ehrlich sagen, wäre es mir zu nahe von daheim gewesen, wie das, was ich vorhin noch erzählt habe. Als ich in Nashville war, dort hatte ich wirklich das Gefühl, das habe ich selber erreicht. Und jetzt, dass ich zu Stanz bin, die 5 Minuten Autofahrminuten sind ja nicht so schwer zu bewältigen. Und von dem, aber das, jetzt habe ich auch einen anderen Anspruch als Leben natürlich. Und für uns stimmt es. Wir haben jetzt aber auch nicht irgendwie gefunden, jetzt zügen wir auf Stanz. Wir haben einfach uns verschiedene Regionen aufgehalten, wo wir dann genau die richtige Wohnung finden, wo für uns passt. Und das ist dann in Stanz der Fall gewesen. Und jetzt geniessen wir es.
Und es kommt ein spannendes Projekt noch auf euch zu. Ja. Komme ich gerade dazu, ich könnte nämlich zuerst aber noch schnell Thais Odermatt fragen. Also jetzt hat es einen Film gegeben, nicht heimgekommen, eben die Wilderer, die Familie mit dieser Geschichte, denen der Kurt und der Sessellift. Würde ich sagen, also nach 2 Filmen aus der Region, vielleicht noch mal einen 3. Film aus der Region? Oder in welche Richtung geht es denn jetzt bei Ihnen?
Ja, also jetzt, ich habe das Gefühl, es gibt schon einen 3. über die Region. Aber jetzt gerade haben wir eben mit meinem Freund Carlos zusammen haben wir ein Stipendium gehabt, um auf Spanien zu gehen. Und jetzt machen wir einen Film über die spanische Krise.
Die Wirtschaftskrise in Spanien?
Ja.
Über die Leute dort?
Ja.
Das heisst, sie haben bereits gefilmt. Und was können Sie uns sagen, wie geht es den Leuten?
Also der Film heisst «Biorge ayer, mejor que mañana». Also schlechter als gestern, besser als morgen.
Besser als morgen,
ja. Also immer noch nicht gut.
Ja.
Mal schauen, was passiert. Also ich hatte nicht ein gutes Gefühl, dass es jetzt irgendwie gerade innerhalb von 2 Jahren, dass wieder alles gut wird. Also.
Und wann kommt er raus?
Ja, also wir sind immer noch am Schneiden und es ist harzig und streng. Aber vielleicht im Mai, Juni, so wäre eigentlich das Ziel. Ja.
Mai, Juni und dann nachher, wo könnte man ihn sehen?
Ja, das ist, weil wir dann das wie selber produzieren und machen und darum wissen wir es jetzt auch noch nicht so genau, wie es hier rauskommt. Ja. Aber es gibt sicher irgendwie eine Premiere und dann müssen wir halt nur schauen, ob es irgendwie etwas mit Fernsehen eventuell, dass man es verkaufen kann, aber kritisch weiß noch nicht.
Ja, das sind nicht von einer Filmschaffenden in der Schweiz, das ist klar. Oder? Also, ob man jetzt Spielfilm macht oder Dokumentarfilm, ich glaube, Spielfilm kostet einfach noch viel, viel mehr, ist noch schwieriger, einfach generell, bis man mal im Kasten hat. Da muss man wie alles andere schon finanziert
haben. Ja, oder eigentlich auch im Dokument. Der Normalweg ist echt, dass man das Geld vor finanziert. Also erst, man fängt erst an vertreiben, wenn man alles Geld zusammen hat. Und wir haben das jetzt wie bei dem, weil der Fall halt so war, dass wir das Stipendium hatten, um auf Spanien zu gehen, haben wir das einfach gefilmt, ohne schon Geld zu haben.
Genau.
Und darum ist es jetzt auch noch ein bisschen kompliziert. Aber normalerweise haben wir das Geld, beim Spielfilm noch viel mehr Geld und dann fährt man an. Ja.
Ja, und dann fährt man an. Sie sind schon mitten drin. Der Cole und Sarah Bowman zum Stanzer Dorfbrand. Das ist am 16. März. Eine einmalige Sache in Stanz. Ich glaube, das halbe Dorf macht mit.
Also so klein ist es auch.
Nein, nein,
aber es sind etwa 100 Leute beteiligt.
100 Leute? Ganzen, also gut, also nicht ganz halbe Dorf. Ein bisschen weniger als halbe Dorf.
Aber ja, nein, das wird eine grossartige Sache. Wirklich, wir sind von der Kulturkommission Stanz, meine Frau Sarah Bowman und ich, haben beauftragt worden, eine Komposition zu schreiben. Für, also in Erinnerung an Stanzer Dorfbrand, der vor 300 Jahren passiert ist. Und eine Bedingung war auch, dass man so viel Stanz wie möglich mit einbeziehen soll. Und jetzt haben wir komponiert für den Brandnachtchor, der eigens für den Anlass zusammengestellt worden ist. Und das sind über 30 Leute, die drinnen mitsingen. Mhm. Und für die Jodelbuben haben wir noch geschrieben. Und für das Ensemble mit Bläser, dort sind 13 Leute involviert. Und dann haben wir noch unsere eigene Band, die auch noch spielen wird. Das ist eine siebenköpfige Band. Und am Schluss geht dann das Ganze in die Orgel. Nicht in die Orgel, sondern in die Kille.
In die Kille.
Für ein Orgelkonzert.
Ja, genau, für ein Orgelkonzert. Ja. Das ist eine einmalige Sache am 16. März.
Genau, und man kann sich so vorstellen, dass die Musik von Gruppe zu Gruppe weitergereicht wird. Also es ist eine grosse Komposition, die eineinhalb Stunden, ein bisschen länger als eineinhalb Stunden dauern tut. Und es wird, also eben, die Nerven sind, also es ist jetzt in der Phase,
ja, logisch,
wo, gerade gestern haben wir Probe mit dem Brandnachtchor zum ersten Mal. Und das ist natürlich grandios, also die Komposition, die hat meine Frau gemacht und ich habe dort Wörter dazu geschrieben. Das war auch noch spannend, mal im Stanzer Dialekt zu schreiben. Ich habe ja nicht irgendeinen reinen Dialekt, habe auch noch ein bisschen mich ein bisschen informieren. Aber das zu hören, wie das, was wir eigentlich in der Stube kreiert haben, bei uns daheim, nachher von einem über 30-köpfigen Chor hören, singen,
das ist ein wahnsinniger Moment. Ja.
Das ist ein super Moment. Ja. Und auch meine Frau hat noch erzählt, wo sie mit der Organistin zusammengehockt ist und das Stück angeschaut hat, dass das Gefühl für sie war, etwas vom Schönsten, was sie erlebt hat. Einfach etwas zu kreieren und andere Leute dafür können zu begeistern, um das auch selber zu spielen. Und das ist recht schön, wirklich.
Schön, wir freuen uns drauf. Also der Anlass, der ist öffentlich, gell?
Der ist öffentlich, der fährt um 10:30 in die Nacht an. Es ist ja so, dass eben der Stanzer Dorfbrand ursprünglich vom 16. auf den 17. am Morgen um 2 ausgebrochen ist. Und wir wollen zum einen, dass es auch, also meine Morgen um 2, das wäre ein bisschen reingeschossen gewesen. Ich glaube, da hat man schon eher für uns selber komponiert. Und für die 100 Beteiligten.
Genau.
Aber jedenfalls, wir erwarten natürlich schon, dass da das Volk kommt und also, wer nicht kommt, der verpasst etwas. Das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen.
Nein, so, wir haben schon... es das gemerkt. Genau. Ja. Gut.
Ich komme.
Schön.
Super.
Ja. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Ich habe am Anfang gesagt, wir hören sie ein zweites Mal Famous October. Und ich würde sagen, sehr Bühne frei. Wir geben euch noch ein paar Augenblicke zum Instrumentstimmen. Der Cole und Sarah Bowman, die sich wieder parat machen. Das mal zweimal mit Gitarre, die beiden. Ja, das wäre natürlich auch ein interessantes Filmprojekt, aber das hat man schon vorher müssen planen, logischerweise. So eine Entstehung mit zu filmen. Vom Dorfbahn natürlich.
Aber ich weiss, ein paar Kollegen, die das nachher filmen.
Ah,
das
okay.
Das Soli-Film.
Kannst du auch filmen?
Ja, sie haben mich zuerst angefangen, aber sie brauchen mich jetzt trotzdem nicht.
Sie brauchen sie.
Sie haben genug Kameraleute. Aber die kann ich einfach schauen. Das ist eh besser, ich kann geniessen.
Gut.
Das Lied, das wir jetzt für euch spielen werden, ist das Lied, das Sarah Bowman geschrieben hat. Und das Lied heisst Recovered.
We in tune. Close enough for rock and roll.
That's right.
All right. You drive too fast. Porch lights fade in the distance.
Didn't see it coming. It's gone a long time before you live like you've recovered. You've recovered. You've recovered. If you break apart, you want by your own hands to be broken. I've seen the change. You are my only, true one. We won't be chased up here, nor missed down from where we came. Maybe now it's over. You didn't see it coming. It's gone a long time before you live like you've recovered.
Oktober. Und das ist es. Merci vielmals. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön Ihnen beiden, der Teil Sodomat und Cole, fürs Kommen. Und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Das war unsere Talkshow persönlich, direkt aus der Sust, Stadt. Gäste von Christian Zeugin sind Thais Odermatt, Filmemacherin und Cole, Musiker. Technik, Björn Müller und Urs Dürr. Wenn der Termin am Sonntagmorgen nicht gerade in die Agenda passt, kann die Sendung immer auch am Sonntag zu oben hören, am 10 Uhr hier auf SRF 1. Und natürlich sind alle unsere persönlichen Sendungen auch im Internet, srf1.ch. Heute in einer Woche kommt es persönlich dann aus dem Hotel Seeburg zu Luzern. Gäste von Daniel Hitzig sind dann die Yvonne Gerli, Regierungsrätin, und der Andreas Hutter, Abenteurer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.